Ja, wir haben heute ein todernstes Thema und zugleich auch sehr hoffnungsvoll. Aber es wird wirklich todernst. Das ist ja das Thema. Ein ernstes Thema, aber es steckt auch mit diesem Thema verbunden eine grosse Hoffnung, dass es nicht das Ende ist, sondern nur ein Durchgang. Ich sitze im Zug, also nicht im Zug, sondern im Zug in der Bahn. Und es kommt jemand rein ins Abteil, das ich kenne, oder wir uns kennen. Und er sitzt her und er erzählt, er kommt gerade von einer Beerdigung von seinem Arbeitskollegen. Sein Arbeitskollege ist 61. Er hat sich in letzter Zeit auch vom Geschäft her vorbereitet auf die frühzeitige Pension. Und jetzt ist er tot. Er erzählt mir danach noch, der Pfarrer bei der Abdankung hat aus einem Buch zitiert, das heisst «Jetzt». Hat das Buch, der Buchtitel geheissen. Und er hat danach betont, es ginge darum, dass wir im Jetzt leben. Ist das die einzige Konsequenz, die wir ziehen, wenn jemand plötzlich stirbt, alles so schnell vorbei ist? Ist das alles gewesen? Darum kommt die Frage vom Tod und was der ist, eine ganz wichtige Frage. Wir wollen immer mehr alles in die Zeit, in die Vergänglichkeit hineinpacken. Dabei sehen wir ja gerade von Gott her, Gott ist ewig, er ist nicht an Raum und Zeit gebunden, dass es nur eine Ewigkeit gibt. Und das ist eine erste Hoffnung und eine erste Trost, das, was du vielleicht verpasst hast und nicht hast können erleben in dieser Zeit, in der du jetzt lebst, es gibt noch ein anderes Leben. Und darauf darf man sich grundsätzlich mal freuen. Aber es gibt einen doppelten Ausgang und über das werden wir heute Abend reden. Ich möchte zuerst eine ganz kurze Umfrage machen, dass nicht nur einfach ich von mir aus und von der Heiligen Schrift aus das Thema will erklären, sondern dass du vielleicht eine Frage mitgenommen hast. Einfach nicht nur die allgemeine Frage, wohin geht der Mensch, wenn er stirbt, auf das will ich eingehen, sondern eine ganz konkrete Frage, die dich im Zusammenhang mit Tod beschäftigt. Was möchtest du gerne wissen? Ich schreibe es einfach nur einmal auf. Vielleicht gibt der Vortrag ein bisschen Antwort auf diese Frage, auf deine Frage. Und wir machen es jetzt so, ich tue in einem Ding den Vortrag halten und dann gibt es eine Pause und dann haben wir noch einen Schlussteil, wo man eben vielleicht auf die Frage, die noch nicht beantwortet ist, die können wir noch nicht alle beantworten, oder dann ist eine neue Frage gekommen, aufgrund vom Vortrag, dass man danach noch in so einer Austauschrunde kann, im Plenum konkretisieren. Also wenn man das alles in den Vortrag reinpacken will, dann verliert man sich. Aber es gibt danach vielleicht ein Nachhaken, ein Nachfragen. Wie ist es denn? Wie hast du das gemeint? Ich habe jetzt wieder eine neue Frage. Man kann viele Fragen beantworten und in dem Sinne gibt es wieder neue Fragen. Das wird auch heute Abend so sein. Aber einfach, dass ihr noch Gelegenheit habt, ihr könnt auch etwas notieren. Vielleicht für euch selber, nebst dem Manuskript, das vorliegt, habt ihr ein gelbes Blatt, ein A5-Blatt. Das ist wichtig, dass das gelbe Blatt einfach grundsätzlich auf dem Tisch vor euch habt. Weil da greife ich immer wieder mal zurück. Und da kann man dann auch so ein bisschen den ganzen Weg, wenn ich sage, es gibt einen doppelten Ausgang in einem Zusammenhang mit Tod. Also gibt es eine Frage, die man jetzt stellen möchte? Wegen dann im Zoom müssen wir dann noch das Mikrofon dort herbringen, wenn jemand will etwas fragen, dann müsst ihr strecken und dann kommt der Thomas oder der Alex mit dem Mic in deine Nähe, dann gehört so die im Zoom. Was die Frage war, vielleicht ist es sogar deine Frage, wo du über Zoom zuschauen.
Es gibt, ich stelle fest, es gibt gottesfürchtige Menschen, die hören das Evangelium nie so wie wir, dass Jesus Christus gestorben ist für uns. Oder haben die auch Anteil an der Herrlichkeit einisch? Also die Probierung, nach Gottes Gedanken willen zu leben, stelle ich fest, aber sie haben es nicht so gehört wie mir.
selber geschrieben, was ist mit diesen Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben, oder? Und du hast es noch präzisiert, mit der Gottesfürchtung, aber es fehlt ihnen die Information. Da können wir vermutlich dann am Schluss nein, ist drauf, ja. Oder vielleicht frage ich dann dich am Schluss, was ist jetzt für dich die Antwort, oder wo, was denkst du, oder? Das ist auch legitim, aber wir kennen ja schon miteinander. Ja, gibt es noch eine weitere Frage? Ja.
Gibt es einen Unterschied zwischen Tod und Sterben?
Du musst eigentlich sagen, Tod und Sterben.
Ja, gibt es da einen Unterschied, oder ist das immer das Gleiche?
Also Sterben, sage ich jetzt einmal, ist der Vorgang, man stirbt, man haucht den Lebensatem aus, oder? Und Tod ist dann noch eigentlich der Zustand. Also, vielleicht kann man dann auf das eingehen, aber es ist interessant, ja. Stifte sind nicht ganz.
Darf man sich als Christ kremieren lassen?
Ja, also Christ, hast du auch noch gesagt, eben. Die anderen Religionen, wo das die Form ist, oder? Ja, ich denke, solche Fragen sind wichtig. Gibt es da eine Frage? Oder Technik?
Was ist nach dem körperlichen Tod? Wenn du körperlich sterben wir alle.
Ja, und was ist denn?
Was ist denn?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist das Hauptthema, gell? Boris, kannst du die ganze Zeit zuhören. Da muss ich gar nicht aufschreiben, das ist das eigentliche Thema, gell? Ich hoffe, dass wir da wirklich einen Schritt weiter kommen. Ist gut, du hast noch eine Frage, ja?
Was ist mit dem Thema Organspende für Christen? Also, ja, manchmal ist man noch nicht vollkommen tot und sie nehmen schon das Organ raus. Das hat man immer wieder gehört.
Das ist vermutlich dann eine Frage, die den Rahmen sprengt. Aber vielleicht haben wir ein paar Hinweise, gell? Aber es sind alles Themen, die natürlich mit dem Thema in sich zusammenpasst. He? Dann lassen wir das jetzt mal. Ja, es ist eben immer wichtig, dass man kann über alles referieren und man sitzt da und man sagt am Schluss, ja, ich hätte eigentlich gerne über das noch etwas gewusst. Darum tun wir mit dem ein bisschen vorbeugen. Und dann sehen wir dann noch weiter. Wir sind jetzt im Monat November. Wenn jetzt nicht das Ganze mit dem Corona wäre, wäre ich mir noch mehr im Trend mit dem Thema. Der November ist der Monat, wo Totensonntag ist, Ewigkeitssonntag und erster Advent. Also das Kirchenjahr schließt sich im Monat November. Und es hat wirklich auch mit dem Kommen von Jesus Christus zu tun, der Advent. Es hat mit dem Sterben zu tun, es hat mit Ewigkeit zu tun. Also es ist wirklich, sind wir da in der Saison, was das Thema angeht. Am 1. November ist ja aller Seelen, 1. 2. aller Seelen und aller Heiligen. Das Jahr ist natürlich das eingeschränkt gsi, wo viele Gräber besuchen. Das ist so ein Bild. Es ist immer gut, wenn man so auf einen Friedhof geht und das auf sich lässt wirken. Klar, wir sind immer in der Situation, dass immer irgendjemand aus einem Bekanntenkreis stirbt und das gehört zu unserem Leben. Der Gang auf einen Friedhof. Und das heisst da, Memento Mori, denk dran, nimm dir Zeit, dass du weißt, dass du sterblich bist, dass du musst sterben. Memento, nimm einen Moment Zeit, denk darüber nach. Und das mache ich mir jetzt eigentlich am heutigen Abend. über das ganz wichtige Thema nachzudenken. Eure Bäume, wo man es natürlich überall sehen, verlieren ihre Blätter. Ich habe hier so einen Löwenzahn genommen, wo man auch sieht, da gehen Knospen auf, er blüht, verblüht und das war's. He? Es ist ein enormes Bild, es ist ein Kommen und ein Gehen auch bei uns Menschen. An der Abdankungsfeier stehen wir grundsätzlich immer, so sage ich es einmal, an der Schwelle zur Ewigkeit. Und wenn wir heute da sitzen oder im Zoom zulassen oder schauen, wir sind immer an der Schwelle zur Ewigkeit, ohne dass man jetzt mit dieser Aussage will Angst machen, sondern es ist eine Realität. Und dann an diesen Beerdigungen, an Abdankungen, kommen meistens, egal welcher Konfession man angehört, die Aussage, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also, das Wort im Psalm 90 lädt uns ein, fordert uns auf, nachzudenken. Aber das Klugwerden, was heisst das? Das meint nicht, dass wir nur am IQ zunehmen. Das ist natürlich erlaubt, dass man am Intelligenzquotient steigern kann. Aber hier ist eine andere Weisheit eigentlich gefragt. Es ist Klugwerden in diesem Zusammenhang, meint nach Gott fragen. Wir sind in der Gesellschaft, die den Wohlstand bewahren will. Aber es darf nicht sein, dass wir den Wohlstand bewahren und dabei Gott ausschalten. So leben, als wir es ihm nicht gäbten. Das ist eigentlich ein Todsünd. Einmal realisiere ich mir, dass unser Leben vergänglich ist. Und wir spüren, dass, wenn wir euch ehrlich sind, es braucht eine Ehrlichkeit, bei diesem Thema nachzudenken. Unser Leben ist eigentlich nur ein Bindestrich zwischen zwei Daten. Es gibt ja Leute, wenn es zuerst in der Zeitung gelesen wird, nicht der Sport oder die letzte Seite, sondern sie gehen gerade irgendwo auf den Todesanzeigen los. Das ist ja spannend, gell? Nur ist dann, wenn dein Name drin ist, ist es zu spät. Es heisst einfach, es ist ein Bindestrich, da steht immer bei den Todesanzeigen das Datum von der Geburt und bis eben ein Bindestrich und dann kommt das Datum von da, wo man gestorben ist. Gell? Dann sieht man, wie alt die Person war. Die Bibel sagt das, unser Leben ist eine Handbreit. Oder die Bibel sagt auch, unser Leben ist wie ein Dampf, der momentan da ist und dann wieder weg. Bei Gott sind 1000 Jahre wie ein Tag, der vergangen ist. Das ist eine ganz andere Realität. Die meisten von uns haben ein Bankkonto und vielleicht auch noch ein Postkonto. Und wir wissen in der Regel, auch wenn man mehrere Konten hat, was etwa die Gesamtsumme ist, weiss man nicht auf eine Rappe genau, aber man weiss grob die Summe, die man hat. Wir alle haben also so ein Zeitkonto. Dort liegen die Jahre und Tage und Stunden. Die fließen einfach so dahin. Die Zeitspanne wird immer mehr verringert in diesem Zeitkonto. Und keiner weiss, wie gross das Guthaben ist von seiner Lebenszeit. Bei diesem Konto kann ich mir unseren Kontostand nicht einsehen. Der eine hat noch einen Zeitvorrat von vielen Jahren, der andere vielleicht nur von wenigen Jahren, Monaten, Wochen oder nur noch Stunden. So vergänglich sind wir, dass wir das nicht wissen. Wir wiegen uns eigentlich in einer falschen Sicherheit. Wir denken, wir haben noch viel Zeit zur Verfügung. Dabei kann morgen schon alles anders sein. Wie am Anfang, als ich die Geschichte erzählt habe von dem 61-Jährigen, der sich auf Frühpension einstellt und es ist vorbei gewesen. Ihr kennt auch solche Leute, wo das ähnlich gegangen ist. Aber es sind natürlich immer bis jetzt die anderen gewesen. Gott redet in der Bibel von einem Leben, das nach dem Sterben und nach dem Tod ist. Und sie redet euch da klar davon, dass wir die Anbindung, wir wollen in unserem Leben oft eben den Anschluss nicht verpassen. Und wenn du auf den Bahnhof gehst, du wirst den Anschluss nicht verpassen, wenn du umsteigen musst, dass du ans Ziel kommst. Da sind wir ganz darauf aus und die das beachten. Und darum will Gott, dass wir in dieser Zeit, die jetzt fließt, die vergeht, die Anbindung, den Anschluss an die Ewigkeit können herstellen. Und dass wir diesen Anschluss nicht verpassen. Und darum ist das ganz wichtig, das Thema. Ich will heute Abend zeigen, wie wir aus dem Todeszug, wo wir alle drin sind, in den Lebenszug können umsteigen, einsteigen, wo verbunden ist mit der ewigen Gemeinschaft mit Gott. Also ich würde das nennen, Todeszug, wo es Verderben geht, umsteigen in Lebenszug, wo als Ziel kommt bei Gott. Als Pastor habe ich in den all diesen Jahren die unterschiedlichsten Schicksale erlebt. In Murten hatte ich sicher über 30 Beerdigungen in diesen Jahren. Aber da gibt es zwei darunter, die waren ganz extrem. Ein 7-jähriger Bub, der lernen Velo fahren und ist danach mit dem Velo in die Turnstunde gefahren und hat wollen zuerst mal natürlich irgendwo abbiegen und hat gedacht, es käme kein Auto und ist halt eins gekommen, hat nicht mehr gewusst, was machen, kommt unter das Auto und ist tot. Das war eine Dramatik. Und für die Eltern und alles. Oder da ist ein 35-jähriger Mann, der hat einen Arbeitsunfall, der Ernst, Inniger, ursprünglich von Adelboden. Die Hochzeitsanzeige, Geburtstagsanzeige vom ersten Kind und Todesanzeige war bei uns noch immer aufbewahrt. Alles innerhalb von einem Jahr. Wir sind mit ihm ein paar Monate vorher noch, er war ja ein Bergführer, sind wir dort auf einem Wildstrubel mit einem anderen Ehepaar zusammen. Und dann plötzlich tot. Also, das ist die Realität. Wo wirst du die Ewigkeit verbringen? In Gottes Gegenwart oder trennt von ihm? Ich bin mir sehr wohl bewusst in unserer Zeit. Nur schon, dass man da einen Unterschied macht, ist schon eine Zumutung. Aber ich tue nicht meine Weisheit verzapfen oder irgendwie weitergeben, sondern Gottes Realität. Jemand, der rauskommt, jemand, der Bescheid weiss. Jemand, der weiss, was in der Zeit los ist und auch in der Ewigkeit. Der da dafür zuständig ist. Und ich werde jetzt Grundlagen legen, dass du kannst die richtige, abgestützte, überleitete Entscheidung treffen, wenn es um die Ewigkeit geht. Es ist einfach ein Sprung ins Nichts. Du musst einfach glauben. Da gibt es Fakten, auf die du kannst dich abstützen. Und darum gehen wir dieser Frage ein bisschen an. Was genau ist der Tod? Ich denke, es ist uns allen klar, jede Reise, die wir unternehmen, die eine größere Dimension hat, muss man vorbereiten, in der heutigen Zeit sowieso. Gell? Ich kann sagen, ja, ich gehe, also überleide, ich gehe morgen auf Zürich, auf den Flughafen und gehe auf Amerika. He? Ja, man kann das schon so überlegen, aber es wird irgendwo Schwierigkeiten geben. Also man muss es vorbereiten, man muss Sachen abklären. Der Pass muss zum Beispiel gültig sein und so weiter. Gell? Es gibt dann noch geimpft und weiss nicht was. Denn was ist genau der Tod? Werde ich mir wie ein schrottreifes Auto aus dem Verkehr gezogen und auf einem Autofriedhof parkiert? Aus was besteht eigentlich der Mensch? Du und ich? Ist es 80-90% Wasser? Oder wie sind wir überhaupt geschaffen worden? Das ist eine ganz wichtige Überlegung, wenn man dann über den Tod nachdenkt. Ganz am Anfang in der Bibel, im 1. Mose 2 heißt es, Gott bildete den Menschen und nahm Staub von dem Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Ich bin ja so ein Spezialist in dem Hebräisch, aber gewisse Begriffe muss man vom Grund her natürlich klären. Das heißt Nefesh, Seele. Und das heißt zu Deutsch ist Kehle. Da das Gurgeli. Gell, hast du schon gehört, dann haben sie die Kehle durchgeschnitten. Das war natürlich da gewesen. Aber was steckt da dahinter? Die Kehle, da brauche ich mir zum Luft, zum Atmen. Wir brauchen es zum Trinken. Und wir brauchen es euch zum Reden. Also jetzt ist die Kehle, die ist jetzt ganz aktiv, in dem ich den Vortrag halte. Sonst ging das nicht. Das hat etwas mit Seele, hat etwas mit dem Leben zu tun. Von dem ist das Leben abhängig. Also zuerst der Körper, der stoffliche Teil von unserer Existenz, der ist aus sich selber aus leblos. Wirklich ein Klumpen. Gell? Erdklumpen, könnte man sagen. Und der hat Gott in seine Nase, wir haben ja Nase, gell? Den Odem vom Leben eingehaucht und der Mensch ist eine lebendige Seele geworden. Der hat Gefühl, Emotionen, Verstand, Wille, Selbstbewusstsein, wir sind eine Person. Eine Persönlichkeit, das kommt von daher. Das ist der immaterielle Teil vom Mensch. Wir sind zum Ebenbild von Gott geschaffen, eine Persönlichkeit mit höherer Würde. Wir sind wenig niedriger als Gott. Wir sind ähnlich von diesen Wesenszügen her. Er hat es ja gemacht. Also Ebenbild. Ausgestattet mit einer Vernunft, mit einem Denkvermögen. Das hat ein Tier in dem Sinn nicht. Das Tier ist instinktgebunden. Ich sage einmal, wenn eine Kuh genug gesoffen hat, getrunken hat, hört sie auf. Aber beim Menschen ist das nicht so, weil er eine Vernunft hat und über den Durst trinkt. Da ist er noch besoffen. Also man sieht hier, man hat Verantwortung, man hat einen Verstand und hier ist man auch unvernünftig. Und so müssen wir unser Leben, weil wir Gottes Ebenbild sind, vor ihm verantwortet. Das ist nur so möglich. Aus dieser Gesamtschau von der Bibel betrachtet, entdecke ich mir, dass der Tod die Folge ist von der Sünde. Und Sünde heisst Trennung von Gott. Das ist ganz wichtig, dass man das so abspiegelt. Es ist ein Beziehungsbruch zwischen Gott und dem Mensch. Es ist auch ein Fluch, der Tod. Durch den Tod ist viel Schlechtes und Negatives in die Welt hineingekommen. Der Tod wird als Feind von Gott betrachtet in 1. Korinther 15. Gibt es ein ganzes Kapitel über Auferstehung und so weiter. Die Bibel redet vom Tod in drei Dimensionen. Welchen Tages du vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen wirst, musst du des Todes sterben. Da haben wir noch beides drin, des Todes sterben. Ist noch spannend hier, die Beobachtung. Auch im 1. Mose 2, das wird alles in diesem Konzept über das Leben und über das Sterben, Tod und Ewigkeit in der Bibel beschrieben. Durch den Ungehorsam und Rebellion hat sich der Mensch von Gott abgenabelt, abgekoppelt und er befindet sich seit dem Moment im Todeszug, der von Gott wegführt. Nicht zu Gott zurück, sondern von Gott weg in der Tendenz. Und jetzt sehen wir das, das ist hochspannend. Es gibt verschiedene Begriffe über den Tod. Da ist einmal der geistliche Tod. Und wenn ihr das gelbe Blatt vor euch habt, seht ihr auf der rechten Hälfte unten geistlich Toten. He? Einfach mal, dass man das so vor sich hat. Und die anderen Sachen müssen wir jetzt ausblenden. Die geistlich Toten. Unmittelbare Folge von dieser Trennung von Gott im Sündenfall. Der Mensch erleidet den geistlichen Tod, das heisst die Antenne zu Gott. Die persönliche Beziehung zu ihm ist defekt, ist zerbrochen. Da heisst es noch im Römer 12, und das ist dann im Neuen Testament geschrieben, also einige tausend Jahre später, greift der Paulus das Ereignis auf, was da ganz am Anfang in der Bibel passiert ist. Deshalb, wie durch einen Menschen, das ist Adam, die Sünde, Trennung von Gott, in die Welt gekommen ist, und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Die Hypothek haben wir alle übernommen. Darum reden wir hinterher von Erbsünde. Also man hat das vererbt, übernommen. Durch die biologische Abstammung befindet sich jeder Mann und jede Frau dieser Gesetzmäßigkeit unterworfen. Wenn jemand das nicht so will nachvollziehen, muss ich ihm sagen, es gibt Gesetzmäßigkeit auch in dieser Welt, zum Beispiel die Schwerkraft. Das ist in Japan das Gleiche wie hier in Unteragri oder in den USA. Beim Gesetz von der Schwerkraft, wenn du da hier zum Fenster rausgekommen bist, in Unteragri oder in Japan, aus 10 Metern oben runter, dann ist das eine harte Landung. Gell? Das ist einfach Fakt auf der ganzen Welt. Gell? Ob ich jetzt das will glauben oder nicht, ich kann es ja ausprobieren, aber das ist einfach eine schlimme Konsequenz. Das sind Gesetzmäßigkeiten, die euch in dieser Dimension gelten. Und dann sehen wir als weitere Folge der liebliche Tod. Da sehen wir hier danach beim geistlichen Tod, 4 Grad hoch, gestorben ohne Hoffnung. He? liebliche Tod. Seht ihr das? Einfach so auch als nächster Schritt, wo das dann auch hingeht. Ist Folge vom geistlichen Tod, also von dem ersten Tod. Er tritt ein bei der Beendigung der biologischen Funktionen von unserem Körper. Das kann ein Herzversagen sein oder ein Krebsleiden, irgendetwas. Am Schluss stellt die Pumpe ab. Oder eben so ein bisschen kriminalistisch, Kehle durchschneiden. Das reicht auch. Wir stehen nachher an einem offenen Grab. Der Sarg oder die Urne sind für unsere Sinne sichtbar. Da fließen die Tränen, je nach Situation. Der Kirchenvater Augustinus hat da ganz etwas Wichtiges gesagt. Der Tod, den die Menschen fürchten, ist der Tod, den sie sehen, die Trennung von Leib und Seele. Den Tod, den die Menschen nicht fürchten, ist die Trennung des Menschen von Gott. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Und dann sind wir da beim nächsten Schritt, der ewige Tod. Wir sehen dann noch raus, da komme ich später noch einmal drauf. Leiblicher Tod, dann geht das dann an Ort der Qual. Das ist dann der Bereich, nicht mehr in dieser Welt, sondern in der ewigen Welt. Das ist dann das Totenreich. Ort der Qual. Ich lese dir die Stelle nur reiche Mal und arme Lazarus. Und dann sehen wir dann, wenn du verstehst vom Leben auf der linken Seite und rechts zum Gericht, Johannes 5, gibt es dann eine Beurteilung vom Leben. Und wenn er nicht im Buch vom Leben steht, das komme ich später noch drauf, wird er noch abverurteilt. Und das ist dann der zweite Tod. Das ist dann die Hölle. Oder ewige Verdammnis. Das ist natürlich brutal, wenn man das so gehört und vielleicht noch nie gehört hat. Aber das ist einfach so, wie es das Wort Gottes aus der Wahrheit aus, aber auch aus der Liebe aus, wir sehen das noch, Fakten beschreibt. Man kann sagen, nach dem Sterben findet sich jeder, der auf dem breiten Weg unterwegs ist, wieder im Totenreich. Seht ihr hier, ohne Hoffnung gestorben. Da kommt er noch ins Totenreich. Ort der Qual jetzt da benennt. Wo er natürlich die Situation noch möchte ändern, aber es ist eine grosse Kluft dazwischen. Das geht nicht mehr. Jetzt das Totenreich. Vielleicht sage ich das nachher noch, aber ewige Tod oder der zweite Tod ist so zu verstehen. Aus dem Tod raus gibt es keine Auferstehung mehr. Aus dem ersten Tod, biologischen Tod, gibt es eine Auferstehung. Zum Leben, wenn man mit Christus versöhnt ist. Und eine Auferstehung für die, die ohne Gott und Jesus leben, zum Gericht. Gell? Das soll ich dann nachher ausführen, oder bin ich jetzt schon dran? Dass wir das einfach einmal entgegennehmen. Tod, nein, ist also so da dargestellt. Der Körper, welches jetzt mal Erdbestattung, oder eben, wenn der Körper halt mit einer Urne dann beigesetzt wird, ist eine Frage dann auch von der Zeit. 20 Jahre später sehen wir vielleicht noch ein paar Knochen, das ist dann auch so weit. Dann der Geist oder meine Persönlichkeit, sehr, wie wir vorher gesehen haben, geht in Hades, das ist das Totenreich. Das sehen wir hier im Ort der Qual auf der auf dem Blatt vor euch. Und von dort aus gibt es die Auferstehung, das haben wir so vor euch, zum Gericht, grosse weisse Thron vor Gott. Und nachher geht es darum, ob sein Name im Buch vom Leben steht oder nicht. Und dann wird er von Gott getrennt. Gehen Sie jetzt noch nicht schon hyper und sagen, es ist ja brutal, es kann doch nicht sein, dass es so einen Gott gibt von der Liebe, der so etwas zulässt. Bleibt einfach noch ein bisschen dran. Gell? Wir müssen da Unangenehmes aushalten. Das Totenreich ist nicht mehr im Raum und Zeit von dieser Welt, sondern ist in der Ewigkeit vergleichbar mit einem Untersuchungsgefängnis. Sie wissen, jemand ist straffällig geworden, aber er kommt noch nicht sofort in die Vollzugsanstalt, sondern in Untersuchungshaft. Dort muss er lange warten, bis ihm der Prozess gemacht wird. Das ist einfach ein menschliches Bild, das wir in dieser Welt kennen. Wir warten im Totenreich auf der rechten Seite vom gelben Blatt zig Millionen Menschen auf die Stunde, in denen ihr Leben beurteilt wird. Jeder Mensch hat ein Anrecht auf eine faire Beurteilung. Es ist ein unangenehmes Warten. Denn in diesem Warteraum zum Gericht ist diesen Menschen bewusst, dass bei diesem Prozess alles zur Sprache kommt. Das ganze Leben wird geöffnet, es läuft alles ab wie in einem Film. Heute wissen wir ja, dass alles, was wir gedacht haben, geredet haben, gemacht haben, erlebt haben, in einer tiefen Schicht von unserer Seele abgespeichert ist. Und dazu kommt noch, dass wir eine Unmenge von Daten in unserer Gesellschaft können speichern, auch Bilder abspeichern in CDs, in Memory Sticks, in Clips, in Apps und so weiter. Das ist ja ganz digitalisiert. Und das hat ja der Mensch nicht einfach erfunden, weil er so schlau ist, sondern das hat ja Gott schon alles in die Schöpfung hineingelegt und der Erfindergeist vom Mensch hat da richtig geschafft. Ja? Diese abgespeicherten Daten wird Gott in jedem Prozess herziehen können. Das ist eine Gewaltsdimension. Die Bibel sei natürlich im Jahrhundert nach, ersten Jahr nach Christi der Offenbarung, in einer Sprachbücher wurden aufgetan. Gell? Also, der sicher nicht mehr ein Buch auf, gell, wie vor 100 Jahren, sondern es ist digitalisiert, was er von uns kann abrufen. Das ist einfach ein Bild, um das zu verstehen. Davon redet die Bibel. Warum geht es nicht weiter? Ja, es kommt schon. Wir schieben ein bisschen Pause machen. Gottes Endgericht. Also, es ist ja nicht so, dass irgendwo vorne oder in der Mitte so ein paar Fantasten irgendetwas Wahnsinniges geschrieben haben, sondern in dem letzten Buch der Bibel. Da. In der Offenbarung, der Apokalypse. Gottes Endgericht. Gell? Menschen kommen in unserer Gesellschaft auch nicht auf die Idee, alle Gerichte abzuschaffen. Wisst ihr, was das gibt? Das gibt Chaos. Wo die Mörder und alle rumlaufen und die noch normal sind, werden irgendwo umgebracht. Das ist eine ganz wichtige Dimension, Gerichtsbarkeit in unserem Staat. Und so ist es so im Blick auf die Ewigkeit von unserem Leben. Dann sah ich einen grossen weißen Thron, das ist das oberste Gericht, weiß und gross, das oberste Gericht, weiß, völlig unbestechlich. Das sind nicht einfach 5 Republikaner da oben und 2 Demokraten. Das ist unbestechlich, gell? Und der darauf sitzt, ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Der letzte Instanz, die Bücher wurden geöffnet, in denen alles aufgeschrieben ist. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Gewaltig, wenn man das liest. Das ist Gott, der allwissend ist. Gell? Also sehen wir das. He? Und dann sehen wir Auferstehung zum Gericht. Das ist immer noch die rechte Seite. Dort beim Ort von der Qual geht es viel noch weiter auf. Johannes 5, Vers 27 steht, dass die Menschen werden auferstehen zum Gericht und zum Leben. Das ist ein doppelter Ausgang. Ihr seht hier, der Mensch stirbt, der Körper geht ins Grab, Totenreich, der Geist, der immaterielle Teil des Menschen. Und danach seht ihr hier zum Gericht. Und dann gibt es Verurteilung, wenn der Name nicht im Buch vom Leben steht. Und dann in die Hölle. Die Hölle ist, wenn einer stirbt, ob er jetzt gottlos ist oder nicht, der kommt nicht, nachdem er stirbt, in die Hölle. Das sagt man einfach so. Das ist dann der Prozessweg, wo in der unsichtbaren Welt zu gehen ist. Also es ist nicht einfach irgendwo, dass Gott ein bisschen sagt, ja, da tun wir jetzt da rein und der andere dort. Das ist ein faires Verfahren. Aber die Frage ist, wie wirst du in diesem Verfahren abschneiden? Da wird nicht einfach jemand freigesprochen, weil da ein Gott ist mit einem langen Bart, der so ein bisschen kratzt und denkt, ja, der ist jetzt noch gut gewesen, dann lassen wir da, der andere dort. Das sind völlig falsche Bilder. Das ist ein dreimal heiliger Gott und ein Gott voll Liebe. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Für das, was nach dem Urteilsspruch kommt, benutzt die Bibel Begriff wie Finsternis. Heulen und Zähne klappern. Und übrigens, Jesus hat sehr viel über die letzte Realität geredet. Zum Beispiel eben das mit den Zähne klappern. Ort der Qual. Fern vom Angesicht des Herrn. Gott ist dort nicht anwesend. Das ist eigentlich die Hölle. Feuriger Pfuhl. Hölle, Ort bleibender, unerfüllter Sehnsucht. In psychologischer Hinsicht, also psychischer, emotioneller, beziehungsmäßiger und geistlicher Hinsicht, ist eine absolute Isolationshaft und Einsamkeit. Ort, wo nur einen Eingang hat, aber keinen Ausgang. Zweiter Tod. Aus dem gibt es keine Auferstehung mehr. Ich bin sicher, dass niemand von uns dort möchte sein. Und übrigens, Gott will das auch nicht, dass jemand dort landet. Spüren wir das? Aber jetzt ist ja die Frage auf dem Tisch, wie können wir dem Gericht, dieser Tatsache, ausgehend von dem breiten Weg, wie das weitergeht, wenn man keine Korrektur vollzieht, entgehen? Gibt es einen Ausstieg aus dieser Todeslinie, einen Ausstieg aus dem Todeszug? Ist das Umsteigen in die Lebenslinie ihnen möglich? Wie können wir in den Himmel kommen? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Aber wenn ich vom Himmel rede, muss man von der anderen Realität reden. Es macht keinen Sinn, zu sagen, es gibt nur einen Himmel. Das haben wir an der Fasnacht gesungen. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das ist ja ganz verschroben. Das ist einfach so ein dummes Lied. Gell? Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Das ist ja gar kein Himmel mehr. Gell? Also es braucht beide Realitäten. Man kann nicht vom einen reden und das andere ausblenden. Das ist eine Realität. Ich zeige es dann allein neurologisch, dass es so ist. Man könnte sagen, wie wir die Sünde, die Trennung von Gott oder die Sünde vom Sünder trennt. Das ist die entscheidende Frage. Die will ich jetzt noch schrittweise begleiten. Der schmale Weg führt in Gemeinschaft mit dem Himmel. Der breite Weg führt von Gott weg in Gott Ferne. Beim Blatt links, seht ihr jetzt in der Mitte, haben wir vor dem gelben Blatt das Kreuz. Und da geht ein Pfeil auf die linke Seite. Und danach seht ihr mit Christus gestorben, Paradies, Auferstehung zum Leben. Alle Zeit bei dem Herrn oder neue Himmel, neue Erde. Also wir sehen hier einfach den doppelten Ausgang. Und wie man es von dem breiten Weg auf den schmalen Kurve findet, das würde ich eben jetzt probieren zu zeigen. Jesus sagt in der Bergpredigt, es gibt einen Spezialisten, die sagen, ja, die Bibel ist so gross und so viel. Ja, sie glauben nur an die Bergpredigt. Ja, dann heißt natürlich, das Beste gerade rausgezogen. Aber nicht nur der Satz, sondern ich lese jetzt eben da etwas, Matthäus 7. Denn die Pforte ist weit, also von Jesus, und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hingehen. Aber eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Matthäus 7. He? Also man sieht da hier, die Tür zum Leben führt, ist ein eng und der Weg ist schmal. Das ist einfach mal dargestellt. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, wird gerettet. Komme ich in Kontakt mit Gottes ewiger Welt. Und Jesus sagt auch, ich bin der Weg. Der Weg ist eine Person. Oder die kannst anhängen. Und durch mit ihm zusammen kommst du danach zum Vater im Himmel. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist die Tür und der Weg so richtig konkret geworden. Es heißt dann am Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod, von der Trennung von Gott, zum Leben in die Gemeinschaft mit Gott hineingeschritten. Hat. Das ist eine wunderbare Botschaft, dass wir heute jetzt schon wo wir noch leben, das ewige Leben, können nicht überkommen. Aber man muss Türen schreiten, hindurchgeschritten, in einen ganz anderen Lebensbereich. Und in der Offenbarung 20, die ich vorher schon gelesen habe, ist die Rede von einem anderen Buch, vom Buch vom Leben. Und nur die, die im Buch vom Leben gestanden sind, sind nicht in den zweiten Tod hineingekommen. Du fragst dich jetzt vielleicht zu Recht, ja, bin ich überhaupt in dem Buch vom Leben eingetragen? Wer von euch hat ein Familienbüchli? Darf ich mal die Hände strecken? Familienbüchli. Das haben alle eins. Zuerst der Geburtsschein und dann gibt es Familienbüchli ausgestellt. Und wenn man selber wieder Kinder hat, dann kommen die Kinder auch das Familienbüchli. Wenn die Kinder irgendwo wegziehen, können sie aufgrund des Eintrags ins Familienbüchli der Heimatschein über, der berechtigt sich in der Schweiz überall dürfen niederzulassen. Das ist eine Konsequenz aus der Geburt. Und da sehen wir, es gibt auch ein himmlisches Zivilstandsamt, Buch vom Leben. Da werden die eingetragen in dem Moment, wo du Jesus als deinen Retter und Herr annimmst. Und ihr kennt ja je nachdem die Geschichte vom reichen Mann, vom armen Lazarus, wo beide sterben. Wir sehen dann auf eurem gelben Blatt, der eine ist mit Gott in Verbindung und der andere hat ohne Gott gelebt. Nicht der Reichtum ist das Problem, sondern er hat keine Beziehung zum eigentlichen Reichtum, zu Gott selber. Und jetzt wird in Lukas 16 wird das kurz beschrieben. Ich lese jetzt nicht die ganze Geschichte. Ich komme dann eben auf die andere Seite. Und dann heisst da, als er nun im Totenreich seine Augen aufschlug und in Qualen war, sah er Abraham von fern und Lazarus in seinem Schoß. Und außerdem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, damit die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und auch die von dort nicht zu uns herüberkommen können. Und dann sagt er, ich habe noch 5 Brüder, gang zu denen und sagen, dass sie ja nicht an den gleichen Ort kommen, wo ich leide, im Vers 28. Denn ich habe noch 5 Brüder, er soll sie warnen, damit sie nicht auch an den Ort der Qual kommen. Abraham sagte zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, lass sie diese hören. Er aber sagte, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, dann würden sie Buße tun, also umkehren. Er sagte zu ihm, hören Sie Mose und die Propheten nicht, dann werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten aufersteht. Das ist ganz ein ernstes Wort. Wir sehen hier bei dieser Darstellung, Abrahams Schoß ist bei den Versöhnten links, da wäre es der Lazarus im Paradies, eine Gegend oder ein Ort oder ein Land in himmlischer Welt. Und auf der anderen Seite ein Ort, im Totenreich in der Qual. Und zwischen diesen beiden Bereichen ist eine grosse Kluft. Man kann da nichts mehr verschieben, wenn man gestorben ist. Und aus diesen Bereichen raus gibt es dann die Auferstehung zum Leben, seht ihr da links, und rechts die Auferstehung zum Gericht. Also es braucht ein teures Schreiten, vom breiten Weg auf den schmalen Weg umzusteigen, vom Todeszug in den Lebenszug zu wechseln. Dann gehen wir hier weiter. Ich muss das nächste Bild haben. Gut. Auferstehung zum Leben, das war noch etwas zuvor gewesen. He? Körper geht, wird beerdigt. Nein, was war das? Wird er selber? Körper, Auferstehung vom Leben. Wir müssen auch sterben, wenn wir mit Gott versöhnt sind. Geist geht eben ins Paradies oder die Seele, einfach die Persönlichkeit. Dort wird man tröstet. Paulus sagt, ich habe Lust abzusteigen und bei Christus zu sein. Und wenn der Naturverstehung ist von den Toten, 1. Thessaloniker 4,16, für die, die das nachschauen wollen, werden wir danach Auferstehungsleib überkommen. Das passiert danach, wenn danach der so wie wir die Identität getragen haben vom alten Körper, wird man uns heute noch im neuen Auferstehungskörper erkennen. Und es ist eine Kontinuität vom Leben, das wir jetzt führen, zum Leben, das nachher passiert. Es ist nicht einfach irgendwie alles auf Null gefahren, sondern wir nehmen unsere Persönlichkeit und was Gott durch uns schon gewirkt hat und uns verändert hat mit auf die andere Seite. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das sind nicht also Geistwesen nachher, sondern wir erkennen Johannes. Gell? Du mich. Wir werden mal zusammen schauen. Gell? Wunderbar. Golgatha, wie ist der Weg zum Leben beschritten? Was haben wir vorher gesagt? Weg zum Leben, wie wird er beschritten? Ich habe hier mal eine Mülldeponie aufgeführt. Das heisst, Schuld abladen erlaubt Jesus. Gell? Das ist Golgatha, das ist ein Hügel außerhalb Jerusalem, wo die einzige Stelle im ganzen Universum ist, wo Schuld vor Gott abgerechnet wird. Da kannst du mit deiner Unterbilanz fertig werden. Das ist der Ort, das ist wie eine Kehrichtverbrennungsanlage, eine Mülldeponie. Hier findet die einzige Sündentilgung statt, die vor Gott zählt. Der ganze Bruch, den ich gebaut habe, wo aus dem Beziehungsbruch mit Gott entstanden ist, wird hier deponiert, entsorgt, wird von mir getrennt, Sünd, wird von mir als Mensch getrennt. Wenn das nicht passiert, wird ich von Gott getrennt, dass wir das ganz gut verstehen. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus stellvertretend meine Schuld und Sünde getragen und das Gericht getragen für mich. Darum komme ich nicht mehr ins Gericht. Und jetzt braucht es einen Ort, einen Moment, wo die Sünde von meinem Leben getrennt wird von mir, damit ich nicht von Gott getrennt werde. Wenn das nicht passiert, wenn das verklebt bleibt, ohne Versöhnung, ohne Vergebung, der Mensch stirbt, kommt die Sünde und der Sünder in die Verdammnis. Und das muss getrennt werden. Das versuche ich jetzt selber noch zu erklären. Das ist eine ganz wichtige Weisheit. Ich bin jetzt einfach auf einem Kurs, wo ich Leute ein bisschen schocken, weil es die anderen nicht mehr machen. Im letzten Buch im Alten Testament, Malachi 3,20, wir haben mal gut hören. Das hat es nur noch in der Erweckung vor 100 Jahren solche Texte gelesen. Denn sieh, es kommt der Tag, der wie ein Ofen brennen wird. Da werden alle Hochmütigen und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, sagt der Herr Zebaoth. Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich habe in einem anderen Zusammenhang eine Predigt müssen haben dürfen über den Zorn Gottes als Eigenschaft von Gott. Da können wir mich eigentlich einladen. Die ist hochspannend, die Predigt, das ist enorm. Und da habe ich den Text auch gelesen, den ich vorher gelesen habe, und habe probiert, wie kann man das im Jahr 2020 einem humanistisch prägten Menschen erklären? Es ist jetzt ein bisschen feuerlich, gell? Also, da hier vorne ist Schwefel dran, gell? Und jetzt wird anzündet, jetzt brennt es. Das Bild vom Krieg. Ja? Müssen brennen. Stroh anzünden. Brutal, gell? Ich hoffe, ich kann dir da nicht Schaden machen. Wie wird jetzt Sünd vom Sünder getrennt? Wir sind alle gedüngt von der Sünde. Das ist ein Schwefel. Sodom und Gomorra zum Beispiel, auch hier drunter. Seht ihr hier? Nur die, die rausgegangen sind, sind gerettet worden. Ja? Gott hat ja gerührt. Jetzt, wenn das dein Leben ist, musst du das abbrechen. Gell? Das hier. Das kommt da her, da alle gesehen, von Küder. Das hat Jesus entsorgt. Das da. Das da. Gell? Das brennt. Und jetzt kommst du ins Gericht. Als René ins Gericht. Gell? Weißt du, ich habe den Kopf abgebrochen, meine Schuld bekannt. Und jetzt wird wieder angezündet. Es brennt nicht. Das kommt in den Himmel. Begnadigte Sünder. Sünd muss vom Sünder getrennt sein. Und nur so kann man die Hölle eigentlich verstehen, warum das ein geistliches Gesetz ist und keinen drinnen gibt. Das gewährt einfach Gott so. Das ist ein Gesetz. Gab sie dahin, das ist so. Und darum hat Jesus gerungen, dass wir umkehren. Und die Lösung ist, tut Buße und bekehrt euch. Das ist euer Wort von Jesus. Buße, du heisst umkehren. Notwendiger Schritt, um die ewige Verlorenheit zu entgehen. Ich zweige von diesem breiten Weg ab. Und betrete den schmalen Weg. Ich bekenne vor Gott, dass ich in der verkehrten Richtung unterwegs gewesen bin. Ich bekenne und erkenne den verlorenen Zustand vor Gott und sage ihm, es tut mir leid, dass ich an dir vorbeigelebt habe und mein eigenes Ding die Tür gezogen habe. Ich bin an dir schuldig geworden. Es tut mir leid. Das ist das Abbrechen. Und ins Gericht geben, bei Jesus abgeben. Und bekehrt euch, meint, das ist die Hinwendung zu Gott, wo mit der Annahme durch Gott gekoppelt ist. Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird dich nicht wegstoßen. Jesus will nicht den Tod vom Sünder, sondern dass er sich bekehrt, umkehrt, Kurve findet, auf den schmalen Weg und durch mich gerettet wird. Wer der Sohn Gottes hat, hat das ewige Leben. Das ist Gewissheit, vermittelt durch das Wort Gottes. Er ist vom Tode zum Leben hin durchgeschritten. Und so kommt er nicht mehr ins Gericht. Der liebliche Tod ändert an dieser Tatsache nicht. Wenn du rechts eingespurt bist, ändert der Tod nicht an deinem Zustand. Und wenn du versöhnt bist mit Gott in Jesus Christus, wirst du danach dort links auf dieser Spur das Leben finden in der Herrlichkeit bei Gott. Das ist so von Gottes Wort gesagt. Links und rechts am Kreuz, das sind eigentlich die einzigen beiden Vertreter von uns Menschen. Der, wo Jesus abgelehnt hat, das sind drei Stellvertreter. Jesus ist Stellvertreter von Gott, in der Mitte links sind eigentlich nur zwei Konfessionen, Gläubige und Ungläubige. Links verdammt alles, stirbt in der Sünde, in der Nacht. Und der rechts ist auch zum Tod verurteilt, der Terrorist, wendet sich Jesus zu und sagt ihm, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Die Differenz zwischen ihm und Jesus ist nur so breit, ist der Name von Jesus. Das ist das Bindeglied. Und dann sagt Jesus, und er das gehört, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist gewaltig. Glücklich ist der, der Teil hat an der ersten Auferstehung und über den hat der zweite Tod keine Macht. Beim lieblichen Auferstehung erhalten wir einen neuen Körper. Es wird gesehen, ein natürlicher Leib und Auferstehen ein geistlicher Leib. Da sehen wir Kontinuität mit gewissen Unterschieden. Der Körper ist noch ähnlich, wie wir den hatten, vom Aussehen her, aber er ist noch unsterblich, unverweslich und ewig. Mit dem geistlichen Leib hat auch Jesus gehabt, bis nach seiner Auferstehung. Er war nicht mehr an Zeit und Raum gebunden. Und Jesus ist hingegangen in die andere Welt, um seine Wohnung zu bereiten, damit wir einer sind, wo er auch ist. Die Tatsache gibt dem Himmel eine einzigartige Qualität. Das neue Jerusalem, wo Gott wieder bei den Menschen wohnt, die würfelförmige Stadt von Licht durchflutet, das Gegenteil von der Finsternis, von der Hölle, ist beschrieben mit Materialien, wo man könnte sagen, das Wertvollste vom Wertvollsten. Straßen, Marktplätze aus Gold, wie durchscheinendes Glas, das meint Transparenz, ist, alles ist wahr und echt. Alle Energiefragen sind definitiv gelöst. Es braucht keine Atomkraftwerke, keine Sonne mehr. Offenbarung 21 heißt, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Für den, der auf der Kehrichtanlage gestorben ist und mein Leben entsorgt hat, das ist eine dermaßen Ausstrahlungskraft, die alles durchflutet. Wir werden sehen, wie Jesus ist und ihn arbeiten. Der Himmel, die neue Welt, ist ein Genuss für unsere Sinnesorgane. Wir werden ein Bewusstsein haben auf der anderen Welt. Wir werden uns kennen, wir werden die anderen kennen und Gott erkennen. Der Himmel hat einen starken festlichen Charakter. Ist ein Ort von erfülltem Leben, von Glückseligkeit und ewiger Gleichzeitigkeit. Freude und Glück wird das prägende Element sein. Es ist ein Ort, wo es kein Abschiednehmen gibt. Also, da dabei beschreibt offenbar, ich komme hier zum Schluss, die irdische Lebensform, die unsere irdische Lebensform bis jetzt prägt, gibt es nicht mehr. Das heisst dort, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, mit ihnen wird ihr Gott sein und er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. und der Tod wird nicht mehr sein. Das ist ja der Sinn davon, im Falken durch Jesus aufgehoben und erledigt. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mir sein. Das Erste ist vergangen. Siehe, ich mache alles neu. Das ist der Schöpfer und Erlöser Gott, der das bewerkstelligt. Kannst du im Blick von diesen Tatsachen neutral bleiben? Ich würde einfach sagen, du musst dort unbedingt dabei sein. Darum die Einladung, siehe, jetzt ist der Tag der Rettung. Heute ist der Tag des Heils. Bei Gott gibt es nur jetzt und heute. Wenn du seine Stimme hörst, musst du reagieren und Jesus sein Herz auftun und ihn einladen und dich mit ihm verbinden. Und all das, was dich von Gott trennt, zünd ihm bekennen. Und dann wirst du begnadigter Sünder sein, ein Kind Gottes und der Zugang eintreibt im Buch vom Leben, Niederlassungsbewilligung für die Ewigkeit bei Gott. Aber deine Entscheidung ist entscheidend. Mit einem Achselzucken, mit einem Nein, verscherzest du die Ewigkeit. Im Ja zu Jesus gewinnst du sie. Komm zu Jesus und sag ihm, wo dir gesagt hat, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Gell, jetzt, das haben sie auch schon auf einer Todesanzeige gelesen, hier in Angriff. Der Spruch. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber ich kann euch sagen, die meisten Todesanzeigen unterschlägen ein kleines Sätzchen. Sie hören aus Platzgründen, der wird nicht sterben. Auf. Aber in Johannes 11, 25, 26 heisst es in der Schrift, glaubst du das? Das ist ein Unterschied. Ob sich nur proklamieren oder ob ich nur die Verbindung schaffe, glaubst du das? Das ist die Annahme vom Heiligen Jesus Christus. Das ist matchentscheidend. Glaubst du das? Oder du, der im Zoom dabei bist, glaubst du das? Wenn du Ja sagst, wird die Todesanzeige zur Lebensanzeige. Das habe ich an der Beerdigung so gesagt. Der gläubige Frau, die gestorben ist, der Vers hatte, und die Gabriela, ich kann sie natürlich sehr gut kennen und gewusst, wie sie tickt, hat wirklich gesagt, bei meiner Todesanzeige kommt das, glaubst du das drauf? Gell? Und dann ist die Todesanzeige zur Lebensanzeige geworden, auch in deinem Leben. Jesus Christus zeigt das Leben an, nicht der Tod. Der Tod ist verschlungen. Er hat den Tod besiegt. Und darum ist wichtig, am Ja zu Jesus entscheidest du die Ewigkeit, wo du sie wirst verbringen. Der Himmel, ein herrlicher Ort. Keine Sünde ist dort. Aber er ist voll von Sündern, die begnadigt sind und die Gotteskindschaft Gewissheit haben. Wenn du zu einer Gewissheit möchtest kommen, dann, wenn du über Zoom schaust, du kannst mir ein E-Mail schreiben, wir können uns treffen. Um das wirklich unter Dach und Fach zu bringen, dass du weißt, wo du die Ewigkeit kannst verbringen. Und mit dem Wissen, wir dürfen euch, die jetzt zugeschaltet sind, euch die Unterlagen, und alle die da sind, im Saal überkommen, euch schriftlich beziehen, dass man das noch vertiefen kann. Ich habe probiert, das Leben und den Tod vorzulegen. Der Himmel, die sichtbare, unsichtbare Welt ist Zeuge, dass ich das gemacht habe im Namen von Jesus Christus. Aber deine Entscheidung ist entscheidend. Jetzt haben wir eine Pause verdient. Es ist so, wir machen jetzt, es ist 10 Uhr, wir machen sicher bis um 9 Uhr Pause für die vom Zoom, dass ich jetzt auch etwas trinken kann. Und um 9 Uhr geht es weiter, hä?